Heim die Union nach 0-2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendl die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, Mittwoch, 12. Dezember 2018, ungefähr eine Stunde nach 19.10 Uhr, und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und begrüße einen Gast, den ihr schon aus diversen Gesprächen zur Spielvereinigung kennt. Moin, Danny.
Servus.
Schön, dass es bei dir wieder geklappt hat. Man muss ganz ehrlich sagen, es ist bei euch nicht ganz so einfach, einen Gesprächspartner zu finden. Also den Jakob werden viele noch kennen, der ist aber gerade zeitlich sehr eingespannt, hatte ich dir gerade im Vorgespräch schon gesagt. Mhm. Wie kommt das, dass euer Verein so medial nicht so oder Social Media mäßig nicht so stattfindet, was auch die Fans anbelangt?
Das
oder,
ist
oder täuscht da mein Eindruck?
Nee, das ist tatsächlich auch so, das ist eigentlich relativ schnell erklärt mit drei Buchstaben, einem Satzzeichen und einem Wort. FC Nürnberg.
Ja, gut.
Ich meine,
die räumliche Nähe.
Ja, die räumliche Nähe. Ich meine, das haben ja auch andere, dass andere Vereine sind. Aber wir sind ja, hatten ja einige Zeit in der Fußballprovinz in irgendwelchen unteren Ligen bis Anfang dieses Jahrtausends, also Ende letztes Jahrtausend. Und da sind halt viele Generationen an Nürnberg-Fans groß geworden, gerade in der Zeit des großen Fußballbooms in Deutschland. Und wir sind ja auch nicht so groß. Ich meine, ich denke, für Vereine in unserer Größe wie zum Beispiel Heidenheim oder auch Aue ist wahrscheinlich dann ähnlich.
Ja.
Und die haben halt dann nicht so diesen großen, legendären Altmeister direkt nebenan noch zusätzlich. Von daher, man gewöhnt sich dran.
Ja, Heidenheim ist tatsächlich auch immer nicht so einfach, Gesprächspartner zu finden. Nun mag es aber sein, dass wir, seit wir uns letztes Mal gesprochen haben, Hörerinnen und Hörer dazu bekommen haben, die dich noch nicht kennen. Magst du trotzdem mal so ein paar Sätzen erklären, warum du jetzt trotzdem für Greuther Fürth Social Media mäßig aktiv bist und auch den Verein drumherum verfolgst und wer du überhaupt bist?
Ich bin Danny, 21, bin halt in dritter Generation Fürth-Fan. Mein Großvater ist damals noch 1932 beigetreten und 70 Jahre Mitglied gewesen, und es liegt mir halt in der Familie. Ich hatte sozusagen keine Wahl. Es gibt Fotos, da war ich mit 2 schon im Stadion am Rast gesichtet worden. Und ja, Social Media halt. Ich habe vor 2 Jahren einen Blog gehabt, hatte dann allerdings irgendwie nicht mehr so richtig die Motivation, viel zu schreiben, was jetzt nicht unbedingt am sportlichen Erfolg liegt, also Misserfolg der letzten Jahre liegt, weil den hatte ich schon vorher nicht so ganz, aber jetzt bin ich halt nur noch auf Twitter unterwegs und nicht mehr mit dem Blog, und sonst, ja, ich denke, das reicht.
Okay. Na, was bei Twitter vor allem auffällt, dass du Handle, also nicht das hinterm Ad, sondern den Namen, den man sich sonst so geben kann, regelmäßig änderst.
Das ist wahr.
Wie kommst du, also was sind das für Auslöser?
Naja, ich denke mir halt so, die meisten werden ja meinen Handle einigermaßen und mein Nickname, also Danny, erstmal zuordnen können. Und dann habe ich ja, ich bin ja privat sehr ein großer Fan der Färöer-Inseln, die ja wie Island dieses väterliche Namenssystem verwenden, von wegen mit dem Son. Und einige Zeit lang hatte ich halt Jörgensson, weil mein Vater heißt halt Jürgen, was halt Jörgensson sozusagen das Äquivalent ist. Und irgendwann hatte ich mir dann gedacht, ja gut, ein bisschen ist immer das Gleiche, ein bisschen Abwechslung. Dann hatten wir mal, ich glaube, 3-0 hintereinander gegen Braunschweig und Kaiserslautern verloren, habe ich mich Drittligason genannt, so pessimistisch. Und seitdem habe ich so, immer wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas gerade akut ist, wie jetzt zum Beispiel aktuell wieder, ich glaube, Kanonenfutterson, weil wir gerade ziemlich viele Tore kassieren, dann lasse ich das ein bisschen an, weil ein bisschen Abwechslung reinbringen, weißt du?
Aber Bochumson hast du dich noch nicht genannt.
Bochumson war mal kurz, aber dann hat es angefangen, schlecht zu spielen.
Okay. Also du hast mir halt eben kurz vorher erzählt, dass du jetzt mittlerweile nicht mehr in der Region da unten wohnst, sondern studiumsbedingt nach Bochum gezwungen bist.
Ja, genau.
Genau, das ist der Vollständigkeit halber. Gut, aber um deine Namen bei Twitter und deine Umzüge soll es gar nicht gehen, sondern um die Spielvereinigung Greuther Fürth.
Schade eigentlich.
Ja, dass du da wahrscheinlich lieber drüber redest momentan, kann ich mir vorstellen. Bevor wir aber auf die aktuelle Lage schauen, würde ich dich bitten, so ein bisschen zurückzuschauen auf die vergangene Saison. Ihr seid mit Platz 15 geendet. Nur das Torverhältnis musste ihr nicht in die Relegation, das musste Aue dann machen. Was hast du damals für Gründe gesehen, dass es am Ende noch so knapp wurde? Und was ist dann im Sommer passiert, dass ihr ja zumindest zu Beginn der Saison sehr gut dagestanden habt?
Ja gut, der Grund für unsere Rettung war im Grunde unser Heimstärke. Wir hatten ja ziemlich, wir hatten im Jahr 2018 bisher insgesamt nur 2 Heimspiele verloren, jetzt mittlerweile mit dem Aue-Spiel davor nur 1 und haben da halt regelmäßig Punkte geholt, was halt eine große Stärke ist im Abstiegskampf. Und ansonsten war die Liga halt sehr krass ausgeglichen in ihrer Schlechtheit, wodurch viele Vereine viele Punkte geholt haben mit 39 Punkten. Ja, ich glaube 39 hatten wir am Ende oder 40, weiß ich nicht mehr genau. Sind wir dann halt 15er geworden, wobei sich bis heute wahrscheinlich jeden Tag kommt in Kiel ein Dankeskranz aus Fürth an, dass sie Braunschweig besiegt haben, weil sonst hätte es für uns auch sehr düster ausgeschaut. Oder halt, dass Heidenheim nicht noch ein Tor geschossen. Also es gab so viele verrückte Szenen. Was man dann sagen muss, wir haben eigentlich gut reagiert im Sommer. Wir haben ein paar Schwachstellen ausgekoren, zum Beispiel das defensive Mittelfeld und halt das Sturmzentrum, weil letztes Jahr hatten wir ein paar Stürmer, aber der gefährlichste Stürmer war unser Rechtsverteidiger Khaled Naray mit 6 Toren und haben halt uns mit Daniel Caterduel wirklich einen Stoßstürmer diesmal besorgt und halt auch im Mittelfeld nachgelegt mit zum Beispiel Yusuke Ideguchi. Das Problem ist halt jetzt aktuell, dass jener Ideguchi aktuell mit einem vorderen Kreuzband das ausfällt und dass die Defensive, da haben wir uns so halb verstärkt, wir haben einen neuen Rechtsverteidiger und sonst haben wir uns da auf Kontinuität verlassen, aber irgendwas ist da gerade ein wenig der Wurm drin.
Ja.
Aber tendenziell aus einer rationalen Sicht muss man immer noch sagen, dass wir eigentlich einen guten Job gemacht haben, wenn wir nur nicht seit ein paar Wochen unerklärliche Fehler machen würden.
Ja, da können wir jetzt mal gerade so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also ihr habt jetzt aus den letzten 6 Spielen nur 4 Punkte geholt. Das war ein Unentschieden und ein Sieg gegen Magdeburg, ne?
Ja.
Und habt euch aber auch in diesen 6 Spielen 19 Gegentreffer gefangen. Darunter sind dann unter anderem, das fängt es schon fast auf, also das 0-4 in Berlin, das 0-4 in Köln und jetzt, was du schon angesprochen hast, das 5-0 zu Hause gegen Aue. Ja, sind allein schon 13 Treffer, ne?
Jo, und dann halt noch 2 gegen Magdeburg und
ja,
so kommt es.
Da war ja zumindest gewonnen, ne? und zumindest noch vor ein paar Spieltagen habt ihr ja zumindest auch einen Rückstand in Bielefeld zu dem 2-3 Sieg gedreht. Aber also eigentlich sah ja alles ganz gut aus, hätte man gar nicht gedacht. Jetzt so mit, ne, wie gesagt, Platz 15 knapp an der Relegation vorbeigeschrammt. Hätte Braunschweig anders gespielt, das ist schon angesprochen. Hätte man auch direkt absteigen können. Also es hat, glaube ich, euch niemand so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ihr da überhaupt irgendwo im oberen Drittel mitspielt zu Beginn der Saison. Aber wo machst du diesen Knackpunkt aus, dass es jetzt plötzlich nicht mehr läuft? Ist da jemand Entscheidendes weggebrochen oder gibt es irgendein einschneidendes Spiel, wo du sagst, ab da lief es nicht mehr? Also das war bei uns zum Beispiel zu Beginn der Saison nach dieser Pokal Pleite oder die beiden Spiele davor gingen ja auch verloren, also auch dieses zwar torreich, aber dennoch verlorene Spiel gegen Köln und so. Und bei uns läuft es ja auch jetzt erst seit ein paar Spieltagen wieder zumindest solide und jetzt zumindest mit einem Auswärtssieg. Was waren dann bei euch Auslöser oder Knackpunkte?
Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir hatten natürlich, das hat ja angefangen tatsächlich in Bielefeld, auch wenn wir das Spiel gewonnen haben, hat es da wieder angefangen, dass unsere Defensive ziemlich instabil ist. Ein wenig, ich denke, dass es unter anderem Faktor ist, dass die Vereine uns mittlerweile schon auf dem Schirm haben und nicht mehr denken, ja, da kommt der Fassabsteiger von letztem Jahr. Ich denke, wir sind noch ein wenig zu einseitig vorne. Ich meine, ich habe angesprochen, wir haben eine neue Stimme geholt. Wir haben jetzt aber halt tatsächlich nur den einen Stürmer. Ich denke da an Sean Parker, der jedes Mal, wenn Sean Parker aufs Feld kam bisher, hat die Szenerie deutlich aufgelockert und deutlich effektiver gemacht, weil aktuell reicht es halt vor allem, wenn man Daniel Caterell aus dem Spiel nimmt,
Dann
ist unser Offensivspiel relativ alarmt und dann haben wir wenig Alternativen. Sobald Parker auf dem Feld war, war das jedes Mal besser. Das Problem ist nur, er ist ständig verletzt leider und hat jetzt auch erneut eine Muskelfaser oder ähnliches. Und vielleicht müssen wir halt da schauen, dass wir im Winter wieder nachlegen, weil unser aktuelles Konzept beruht einfach nur darauf, schnell den Ball nach vorne zu tragen über unsere schnellen Außen und dann hoffen, dass irgendwas Gutes bei rumkommt. Und auf Dauer klappt das halt leider nicht. Und defensiv hatten wir jetzt ein paar Spieltage zwar auf unseren Sechser Lukas Gugarnik verzichten müssen, aber mit dem haben wir auch schon viele Tore kassiert. Und ein wenig fehlt es halt aktuell daran, dass die Stürmer, also die Außenspieler, die ich gerade angesprochen habe, die denken sehr offensiv, weil sie halt auch sehr viel Erfolgserlebnis hatten, denken sie, fehlt aktuell auch dann da die Leidenschaft, also nicht die Leidenschaft, ich bin kein Freund davon zu sagen, die Leidenschaft fehlt. Ich finde, das ist eine ziemlich deutsche, eine ziemlich einfache Aussage und das geht mir halt immer viel zu flach. Da fehlt halt, aber was man halt tatsächlich fehlt, ist, dass da die taktische Mentalität fehlt, komplett mit nach hinten zu verteidigen und dann halt von hinten den Angriff zu starten und nicht schon an der Mittellinie oder kurz vor der Mittellinie auf die Konter zu lauern. Und dann spielen die Gegner gerne über unsere Außen. Das hat zum Beispiel Union Berlin in den ersten Minuten sehr gut gemacht, auch wenn sie im Abseits standen. Und ja, dann passiert das halt. Und was dann halt noch dazu kommt, ist irgendwie letztes Spiel gegen Aue. Die ersten drei Tore bis zum 3-0 hatten wir dieses Spiel eigentlich auch relativ in der Hand sogar. Aber wir kriegen halt zwei Eckentore, wo wir absolut lachhaft verteidigen, muss man einfach so sagen. Und dann ein Sonntagsfreistoß von Hochscheid direkt in den Winkel vom Seiten aus. Wo man halt sicher denkt, okay, den kriegt man halt auch nur alle 2 Jahre mal. Das ist, aber ja, also da
Ja,
fehlt's.
einer eurer Spieler hat irgendwie gesagt, für Aue lief an dem Tag alles und für euch halt überhaupt nichts.
Das fasst ziemlich gut zusammen, aber das soll auch nicht drüber hinwegsehen, dass wir deutlich an taktischer, offensiver Variabilität fehlen. Und für Gegner reicht es halt dann teilweise auch, dieses Chaos hinten dann auszunutzen. Und ja, und gerade in den ersten Minuten sind wir jetzt in der letzten Zeit relativ anfällig, wenn ich jetzt an Berlin denke, oder ich weiß nicht, wann sind wir nicht anfällig, ehrlich gesagt. Meine, vor Bielefeld hatten wir kein einziges Tor in der ersten Halbzeit kassiert, aber seit dem Spiel, seitdem wir da teilweise in den Hühnerhaufen waren, da sind wir jetzt ständig einige Gegentore, auch in der ersten Halbzeit, zum Beispiel das 0:3 gegen Berlin in der ersten Halbzeit, was ziemlich unerklärlich teilweise tatsächlich.
Ja. Ja, was ich mich jetzt frage, ich meine, wir hatten das ja auch, also anhand der Ergebnisse, ne, frage ich mich halt, wie ist da euer Trainer noch zu halten? Weil, ne, also ich erinnere mich so an letzte Saison, ne, da haben wir bei euch, sind wir bei euch untergegangen und da haben wir auch einen Trainerwechsel erlebt. Ist das die Philosophie, dass man sagt, wir gehen jetzt gemeinsam durch dieses Tal, wie wir es damals mit Ewald Dien gemacht haben, egal wie die Ergebnisse waren, wir haben an ihm festgehalten. Oder was ist der Grund, dass das Damir Buric noch Trainer ist?
Ach, ich denke, das hängt viel damit zusammen. Also der Vergleich mit St. Pauli hinkt ein bisschen wegen der unterschiedlichen Anspruchshaltung. Ich denke, St. Pauli auch mit seinen Spielern und seinem Budget hat den Anspruch, relativ weit oben in der zweiten Liga mitzuspielen. Und unser Ziel war es, nach letzter Saison einfach keine Abstiegssorgen zu haben. Und die haben wir aktuell noch nicht. Und ich denke, man gibt jetzt da tatsächlich Damir Buric, weil wir haben keinen Druck nach oben. Niemand im Verein sagt, wir sollen, wollen, müssen aufsteigen. Sondern wir waren eher froh, dass wir mal wieder nicht im einstelligen Tabellenbereich sind. Und allein, rein von der Tabelle her läuft die Saison auch immer noch wie gewollt und ziemlich gut. Und deswegen gibt es auch keinen Druck. Wir haben auch erst neulich mit ihm verlängert. Und eigentlich sind wir auch sehr zufrieden damit. Und im Grunde, wenn man jedes Spiel dieser 4, 5 sehr, sehr miserablen Spiele einzeln betrachtet, kann man jedes Spiel auch eine gute Erklärung dafür. Und können wir sagen, ja, das passiert einmal, so wie es passiert ist, kann mal passieren. Aber die Häufigkeit, mir das aktuell passiert, ist brutal. Und da denke ich, sagt man sich halt tatsächlich auch im Vorstand und im Präsidium, dass man dem Trainer jetzt die Chance gibt, dass er sich beweisen kann, dass er beweisen kann, dass er gegen sowas Methoden findet, dass er so die Lage bessern kann und dass er auch, und da bin ich mir absolut sicher, dass wir jetzt nicht vor der Wintertransferphase den Trainer wechseln, auch mit Verstärkungen im Winter die Defensive wieder stabilisieren kann. Dass wir da tatsächlich sagen, okay, wir haben jetzt einen Trainer, an dem wollen wir erstmal festhalten und der darf und muss jetzt halt beweisen, dass er mit so einer Situation umgehen kann, weil wir haben keinen Druck, den Trainer zu feuern zu müssen, weil wir irgendwelchen Abstiegssorgen sind oder weil wir drohen, das Saisonziel Aufstieg zu verpassen. Von daher ist es wahrscheinlich auch finanziell das Klügste, jetzt keine Vertragsauflösungsgebühren oder einen Trainer bis nächstes Jahr bezahlen zu müssen, sondern einfach mal festhalten dran.
Ja. Ja gut, ich muss zugeben, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ihr mit ihm verlängert habt. Aber also allein von den Ergebnissen gesprochen, hätte ich jetzt halt gedacht, dass man da ihn zumindest in der Kritik sieht.
Ja, die Kritik ist natürlich vorhanden. Ich denke auch intern mehr als extern und von Fanseite durchaus vorhanden. Aber wie gesagt, ich denke, wenn jetzt keine Notsituation vorherrscht, wie jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt letztes Jahr gewesen wäre, dann denke ich, hat so ein Trainer auch die Chance verdient. Ich meine, wir hatten einige gute Zeit mit ihm es wäre auch irgendwo ungerecht, ihn in einer vollkommen drucklosen Situation im Moment, jetzt bei der ersten schwierigeren, also was heißt schwierigen sein, wir sind letztes Jahr fast abgestiegen, aber unter ihm lief es ja einigermaßen gut, aber so schlecht wie jetzt lief es halt auch letztes Jahr unter Buric nicht, dass man ihm da halt die Chance gibt, sich zu beweisen. Ich denke, das hat er auch dadurch, dass er uns in der Liga gehalten hat, verdient.
Ja gut, dann bleibt zu hoffen, dass er da im Winter irgendwie noch jemanden dazu bekommt zu Keta Ruel, weil ich habe gelesen, der ist euer Goalgetter mit 8 Toren und danach kommt direkt ein Verteidiger. Also da ist offensiv sonst nicht viel, ne? Also wenn der mal ausfallen sollte, Gott bewahre, dann sieht es richtig düster aus, weil eure Verletztenliste, du hast ein paar Damen davon schon angesprochen, Ediguchi ist verletzt, Parker ist verletzt. Dann hat sich jetzt gegen Aue Abu Chabaka
Abu-Chabaka, ja.
ja,
Das ist auch so eine
verletzt.
Geschichte. Der ist, ich glaube, 18, 19 Jahre alt. Dürfte jetzt
Kommt aus
zum.
Leipzig, ne? Also
Ja,
ausgeliehen.
genau. Geliehen, aber dürfte zum zweiten Mal ran. Das wäre jemand, der halt auch. Der hat auch großes Talent, den Ball, das Mittelfeld auch zu lenken und den Ball zu verteilen. Der kommt rein, ist ungelogen keine 2 Minuten auf dem Feld. Erster Zweikampf. Der Gegner tritt ihm unabsichtlich. Ist auch kein Foul, so halb auf dem Fuß, aber er dreht sich halt wirklich komplett den Knöchel um und es muss sofort wieder verletzt raus. Nach
Scheiße.
110 Sekunden.
Oh Gott.
Das passt halt auch zu dem Spiel.
Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Genau. Und dann hast du auch noch Daniel
Sprich,
Steininger, der.
sogar wortwörtlich, ne?
Ja, genau.
Also.
Und jetzt noch Daniel Steininger, der kommt jetzt gerade zurück, der kann auch Stürmer spielen. Der ist dann halt mehr so der schnelle Stürmer, der. Also schnelle Mittelstürmer oder auch Außen. Ansonsten haben wir halt auf Außen Fabian Reese, David Raum, David Atanga und Tobias Mohr. Letzter, der wahrscheinlich unser zweitbester Verteidiger, der mittlerweile nicht mehr Linksverteidiger, sondern links außen spielt oft. Und das sind halt alles keine Goalgetter. Und die spielen auch nicht in der Position zum Goalgetter spielen. Und der Plan, den wir hatten, der war ja tatsächlich dann mit Sean Parker da für mehr Variabilität zu sorgen. Aber wenn du dir mal auf Transfermarkt anschaust, die verletzten Historie, ist es nicht so, dass er jetzt schlimm ist, dass er einmal so ausfällt, aber er fällt halt aus, ist wieder da und fällt wieder aus und ist wieder da und fällt wieder aus. Und das ist halt suboptimal, verstehst du?
Ja, das haben wir ja auch. Also hier mit unserem Rio Miyaichi, der
Ja.
jetzt wieder ein bisschen stabiler spielen kann, wo ich aber am Montag gegen Bochum auch schon wieder Angst hatte, dass der uns ausfällt, weil der halt einfach auch sehr anfällig ist, weil der, ne, ist
Ja.
klein, wiegt nicht viel. Das hatten wir damals mit Jatkowski auch. Die fliegen halt oft, und wenn das Spiel ein bisschen körperbetonter ist, oder wie du sagst jetzt hier mit Abu Chabaka, auch einfach unabsichtlich, ne? Also ich meine, das ist ja auch einfach dann kommen ja auch noch so viele Sachen zusammen, ne? Also hinten steht man nicht gut, vorne fallen zu wenig Tore und dann hast du auch noch sowas. Ja.
Manchmal kannst du es nicht. Manchmal passiert halt alles gleichzeitig. Ich bin so froh, dass so eine Phase nicht letztes Jahr passiert ist. Weil das hat uns dann das Genick gebrochen.
Ja, also ihr könnt
Wir
ja
haben
schon
jetzt.
froh sein, ihr habt ja schon ein paar Punkte gesammelt, ne?
Genau,
Also jetzt vielleicht,
dieses Jahr haben.
ihr spielt jetzt noch gegen uns, dann gegen Sandhausen, und wer kommt dann noch?
Dann ist die Hinrunde, also die Hinrunde ist ja gegen euch schon vor, aber nach Sandhausen ist ja erstmal der
Ach
Winter
ja,
vor.
sind ja nur noch 2 Spiele, siehst
Genau,
du?
die
Ist
erste Liga
ja
macht
fast
bitte.
schon Weihnachten.
Die erste Liga macht noch eine englische Woche aber hier nicht.
Ja, dafür fangen wir mit einer englischen Woche an, das ist genauso bescheuert.
Auch wieder wahr.
Also, ich könnte dieses Jahr meine zweite Liga, also zumindest die aktuelle zweite Liga, voll machen, jedes Stadion mal gesehen zu haben. Aber weil Darmstadt am Dienstag ist, kann ich nicht hinfahren, und das ist halt auch suboptimal. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern ich habe jetzt soweit sportlich alles, also, oder anders. Was ist denn jetzt so deine Hoffnung, dass man sich jetzt im Winter verstärkt, hat man schon rausgehört, und du bist weiterhin zufrieden, wenn man am Ende so wie letztes Jahr Hauptsache über 16 steht? Oder was war vorher deine Erwartungshaltung?
Ja, ein wenig schon. Ich hatte halt gehofft, dass wir nicht direkt wieder im Abstiegskampf landen.
Das hat er ja nicht.
Genau, sind wir ja nicht. Und deswegen bin ich aktuell, also ich sage, mit der Tabelle bin ich zufrieden. Auch wenn man mir sagt, man verliert gegen Union Berlin, man verliert gegen Köln und man verliert gegen Aue. Man kann auch gegen Aue verlieren. Ich habe ja auch gegen Aue verloren, ne? Wem erzähle ich das? Man kann gegen Aue verlieren. Man kann gegen Union Berlin verlieren. Man verliert gegen den FC Köln. Man kassiert auch 4 Tore gegen den FC Köln.
Haben
Es
wir
kommt halt.
auch.
Ihr habt ja 5, ne?
War das 5-4? Nee.
Ich glaube, ihr hattet 5, oder?
Ich habe ein 3-4 im Kopf, aber ich kann mich auch täuschen.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das passiert alles schon mal. Gut, gegen Aue untergehen passiert halt nicht so oft. Aber wenn man sich anschaut, 11 Meter, zweimal Ecke, einmal direkter Freistoß und dann ein schönes Sonntagsschuss. Auch das passiert mal. Ehrlich gesagt, das ist Fußball. Bielefeld schlägt Braunschweig 6-0, passiert. Jetzt zuletzt, als ich geschaut habe, hat ZSKA Moskau zur Halbzeit 2-0 bei Real Madrid geführt. Auch das passiert. Aber die Häufigkeit, mit der das aktuell passiert, lässt einen halt auch ein wenig sorgevoll schauen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, wie Magdeburg spielt, wie Ingolstadt spielt, wäre es dann auch unten drin. Sandhausen leider, auch wenn ich die sympathisch finde. Da gibt es schon einige, wo ich sage, die sind nochmal deutlich schwächer als wir. Und da habe ich wenig Sorge, dass wir nochmal konkret in den direkten Abstiegsstrudel reingehen. Von daher denke ich, dass man jetzt halt schauen sollte, dass man sich jetzt stabilisiert, dass man schaut, dass man ein Konzept findet, dass die Abwehr stabil und sicher stehen bleibt und halt nicht jedes Mal direkt wieder einknickt. Und dann denke ich, hoffe ich auf eine relativ entspannt restliche Saison. Ohne Abstiegssorgen, ohne alles. Ja,
Ja.
mittlerweile führt ZSKA aus Moskau 3-0 in Madrid. 3-0.
Okay. Das ist
Ich
da
sag.
jetzt, wenn die Sendung erscheint, schon Musik von gestern, aber trotzdem krass, was so auch auf dem Niveau an Sensationen passieren kann
Genau.
manchmal.
Noch so ein Beispiel: Der HSV verliert daheim 5-0 gegen Regensburg. Ich meine, solche.
Das habe ich sehr gefeiert, das Spiel.
Ich denke, ich auch, wir haben da in Heidenheim verloren. Der Block fand das gut. Also unsere.
Ja.
Aber solche hohen Siege passieren im Fußball. Aber wenn man 15 Tore in 4 Spielen kassiert, dann ist es auch kein Zufall mehr irgendwo. Dann muss man was ändern. Und da hoffe ich jetzt darauf, dass wir was ändern, dass wir vielleicht gegen euch auch defensiver mal stehen und ja.
Ja, das ist eine super Überleitung, weil jetzt haben wir so ein bisschen geguckt, was bei euch los ist, wo es herkommt, wo es hakt. Ja, wir haben, als wir über Twitter geschrieben haben, ob du für heute Abend Zeit hast, hast du schon so ein bisschen verlauten lassen, dass du nicht allzu optimistisch bist für Samstag. Vorsichtig ausgedrückt.
Yep. Ja, muss man sagen. Ich meine, wenn ich mir in der zweiten Liga mal die Tabelle anschaue, dann sehe ich den FCSP da auf 4 und uns auf 8. Uns trennt im Grunde nur 5 Punkte. Und wer auf die Tabelle schaut, der überschreibt dieses Spiel mit, kann Fürth nochmal oben rankommen. Oder kann Fürth auf St. Pauli und Union aufschließen. Wenn man sich aber die Formtabelle anschaut, dann, ich meine, ein einziger Indikator ist, wenn man sich die Tordifferenzen anschaut, der Vereine hier. St. Pauli plus 3, Kiel plus 8, Heidenheim plus 6, Bochum plus 6, Fürth minus 8, Paderborn plus 5, Regensburg plus 2, minus 8. Ich meine, und das kommt nur aus den letzten Spielen, von daher habe ich tatsächlich nicht die ganz große Hoffnung, weil ihr habt jetzt auch nicht die schlechtesten Stürmer mit Henk Fehrmann, der zwar trifft, wenn er schon 4 Meter im Strafraum ist, aber halt trotzdem trifft, oder Sami Alagui, den wir noch zu gut kennen. Und von Leuten wie Mats Möller-Deri und Rio Maichi halte ich auch sehr viel. Und ich denke, wenn da ein bisschen Variabilität in euer Angriffsspiel kommt, ein bisschen den Ball laufen lassen könnt, dann denke ich, habt ihr gute Chancen, dass ihr auch ein, zwei, drei Tore gegen uns schießen könnt.
Aber schießt ihr auch eins, ist die Frage.
Ich hoffe es doch sehr, sonst hätte sich ja der Trip gar nicht gelohnt, ne?
Naja, Hamburg ist immer eine Reise wert, egal ob man Tore mitnimmt oder nicht.
Naja,
Und du hast ja jetzt auch von Bochum nicht mehr ganz so weit.
das ist allerdings wahr. Auch wenn ich danach nach Fürth fahre zu meiner Familie, weil
Ah, okay.
ich nehme jetzt sozusagen die eine Woche in der Uni frei und fahre vorher nach Hause.
Bist dann über Weihnachten komplett zu Hause.
Genau.
Okay.
Fahre dann von da aus nach Sandhausen.
Uiuiui. Gut.
Was denn
Ja,
von
ich.
euch zu erwarten?
Bitte?
Was denn von euch zu erwarten fürs Spiel?
Naja, wir haben jetzt ein bisschen Rückenwind, ne? Also viele sprechen ja davon, dass es vielleicht nicht die beste, aber zumindest eine der besseren Leistungen diese Saison war in Bochum, auch wenn man halt wirklich sehr, sehr tief gestanden hat und sehr viel abwartend gespielt hat. Also glaube ich irgendwie so die 34% Ballbesitz am Ende. Aber klar, so spielst du halt auswärts, wenn du als Vierter beim Fünften spielst oder andersrum. Dann kann man auch so auftreten und wenn man dann halt einfach die Chancen, die man nutzt, macht, dann ist das auch okay. Zu Hause sollte man natürlich ein bisschen anders auftreten und da ist dann halt die Frage, ob wir euch früh anrennen und halt darauf hoffen, dass ihr am Anfang des Spiels noch nicht so sortiert seid, dass ihr mit einer wahnsinnigen Unsicherheit wahrscheinlich einfach auch ankommt nach den letzten Ergebnissen. Und dass man da einfach dann früh den Sack vielleicht nicht zumacht, aber zumindest anzeigt, in welche Richtung dieses Spiel gehen soll. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass man da jetzt nicht erstmal abwarten spielt, sondern zumindest in den ersten, lass es die erste Viertelstunde sein vielleicht, da schon mal guckt, was geht und sich dann gleich wieder ein bisschen zurückzieht und euch kommen lässt, weil ihr so ein bisschen eher vielleicht, ne, das vielleicht nicht direkte Duell mit Sandhausen, aber zumindest das perspektivisch direktere Duell, wenn man jetzt so die Tendenz betrachtet, wäre ja zumindest wichtig, dass ihr eins von den beiden Spielen gewinnt oder zumindest keins verliert, ne? Also seid ihr so ein bisschen in der Bringschuld.
Ja, durchaus. So, ja, ich denke, das klingt nach einem durchaus erfolgsversprechenden Konzept. Wenn ich mir überlege, Union Berlin haben wir in den ersten 10 Minuten zwei Tore gekriegt. Und gut, zu jedem Maßen war eins deutlich abseits, aber
ja, das war unser Elfmeter-Nachschuss am Montag auch.
Ja, klar. Ich denke tatsächlich, wenn ihr tatsächlich sehr früh angreift, sollte das durchaus zu Chancen führen können. Weil halt Gefahr läuft, und das ist halt immer so, wir haben mit David Atanga und der Fabian Dese zwei unglaublich schnelle Spieler, dass wir euch da ein bisschen auskontern können, was natürlich in den ersten 15 Minuten sehr amüsant wäre irgendwie, in den ersten 15 Minuten Konter fahren, aber es könnte sogar ein relativ interessantes Spiel werden, wenn wir es schaffen, defensiv nicht ganz auseinanderzufallen wie die letzten Wochen.
Ja gut, das sollte es ja vielleicht schaffen, zumindest jetzt nach den Erfahrungen, die du gerade schon zum Beispiel gegen Union ansprichst, zumindest euch die erste, weiß ich nicht, das erste Viertel oder so, ordentlich hinten reinzustellen und erstmal auch abzuwarten, was ja legitim ist aus eurer Position. Ja. Aber je länger das Spiel dauert, desto mehr müsst ihr halt auch kommen, gerade wenn wir das Glück haben sollten, früh zu treffen, wobei wir ja jetzt auch, also 3 Tore jetzt am Montag war ja jetzt auch schon eher ungewöhnlich für uns. Wir treffen ja meistens eher so ein knappes 1-0 oder zumindest nur mit einem Torunterschied. Also, dass ihr so Kantersiege einfahren, ist ja momentan auch nicht der Fall.
Das klingt nach einem Spiel, das eigentlich vergleichsweise unvorhersehbar ist.
Aber ja, ist halt die Frage, ne? Also wenn ihr hinten es hinkriegt, stabil zu stehen und wir da nicht durchkommen, dann
klingt irgendwie nach einem 0-0 in dem Fall.
Wäre ich auch mit okay. Ich bin sowieso, also noch mehr als du mit der Tabellensituation vollkommen okay. Also ich muss da jetzt gar nicht kurz vor Weihnachten noch die Top 3 angreifen. Also.
Ja, logisch, absolut. Auch wenn es natürlich irgendwo witzig wäre, vor dem HSV zu landen, aber die sind leider mittlerweile tatsächlich auch in Form geraten. Von daher denke ich, es geht in der zweiten Liga eh nur noch um den dritten Platz.
Ja, warten wir es mal ab. Die müssen erstmal aus dem Winter kommen, dann hat sogar vielleicht ein bisschen zu viel Winterspeck drauf. Gucken wir einfach mal. Ja, ich würde vielleicht auch also jetzt gar nicht mehr so oft auf die Partie am Samstag, sondern wie ist denn das jetzt gerade mit eurem Stadion? Aha. Hatte ich mich noch gefragt. Also ihr habt ja diesen klangvollen, also ihr habt den Rohnhof quasi zurückbekommen, aber mit dem Untertitel Thomas Sommer, richtig?
Jo.
Und das bleibt jetzt auch erstmal bis auf Weiteres so.
Jo, nachdem Thomas Sommer unter anderem im Fürther Aufsichtsrat sitzt, glaube ich, also von unserem Verein, denke ich mal nicht, dass da sonderlich viel verändert wird. Und ich denke, das ist auch ein für beide Seiten vernünftiges Modell, wie ich finde. Ich meine, man hat natürlich auf der einen Seite die Fans, die ihren Namen haben wollen, aber jeder Verein muss auch aufs Geld schauen, gerade so kleinere Vereine wie wir. die jetzt nicht irgendwie 30.000 Fans jede Woche im Stadion haben und 20.000 Trikots verkaufen am Tag, gefühlt. Wie, wenn man jetzt nach München schaut, die bräuchten wahrscheinlich die Name sag ich dir gar nicht so richtig. Aber ich denke, wir kriegen gutes Geld dafür und der Sponsor, der das macht, steigt auch im Ansehen, weil, weil er ist ja der Sponsor, der den Namen zurückgebracht hat und der Name der auch erst.
Ja, fertig.
Ja.
Achso, was war schon fertig? Okay. Na, ich frage deshalb, weil es jetzt bei uns dieser Tage so ein bisschen darum geht, dass der Verein angeblich, also ich weiß nicht, wie viel dran ist, aber es wurde halt in einschlägigen Zeitungen berichtet, es so ein bisschen darum gehen soll, dass man als Vereinsmitglied oder als Fan des Vereins Anteile am Stadion kaufen kann.
Aha. Am Stadion direkt, oder?
Ja, ja.
Interessant.
Also das Stadion, den Stadionnamen quasi nicht zu verkaufen, sondern quasi da so Anteile auszugeben.
Mhm, interessant.
Aber ich habe da jetzt auch noch keine genaueren Informationen, wie genau das funktionieren soll. Aber ich wäre auf jeden Fall da offen für.
Klingt natürlich toll, wenn man so sagen könnte, mir gehört ein Teil vom Stadion.
Ja, und wenn es nur ist, mir gehört, weiß ich nicht, ich habe jetzt 100 Euro für diese Stufe da bezahlt. Also, ich weiß, also es gibt ja verschiedene Modelle. Ich weiß aber, also es wäre auch schon mal diese Fananleihe vor ein paar Jahren, die jetzt viele auch einfach nicht zurückgegeben haben, weil sie einfach sagen, ja, ich behalte einfach diese hübsche Urkunde im Rahmen bei mir in der Küche oder was ich wo. Einfach um dem Verein da jetzt nicht noch irgendwie Geld aus der Tasche zu leiern. Aber es ist halt ein typisches St. Pauli-Modell, ne? Oder wäre es, wenn das wirklich so kommt?
Ja, durchaus.
Ich weiß gar nicht, was unsere Satzung da sagt, ob man das dann wahrscheinlich auch, muss man das auch abstimmen lassen, alles und so. Aber das wäre mir auf jeden Fall lieber, als wenn es, weiß ich nicht, das Astra Millantor heißen würde oder sowas. Also,
ja gut, wobei Astra bei euch
in der das wäre noch das geringste Übel. Das war jetzt ein vergleichsweise mildes Beispiel. Mal schauen, was da passiert, wie viel da wirklich dran ist, ob die das irgendwann zur Mitgliederabstimmung stellen oder ob sie das überhaupt müssen.
Gibt es eigentlich Pläne bei euch, das Stadion noch zu erweitern irgendwann oder ist das Final Forever auf der Größe?
Forever ist immer, also für immer ist ein großes Wort, aber wir sind da jetzt erst vor ein paar Jahren mit fertig geworden, also glaube ich nicht, dass wir da jetzt
ja, ich glaube, ich meine
in nächster Zeit, also Pläne gibt es da nicht, wir bauen ja jetzt erstmal eher die Räumlichkeiten aus, die innerhalb des Stadions sind, mit unserem Museum und so.
Ja gut, ich also, dachte nur, ihr seid ja doch vergleichsweise voll immer.
Ja, aber also ich persönlich brauche das nicht und finde diese knapp 30.000 vollkommen fein. 29.546. Also ich brauche da nicht noch mehr, weil auch da hast du ja schon genug Eventpublikum und ne, also wenn wir größer werden würden, wären es ja noch mehr Logen und noch mehr Business Seats und keine Ahnung, wie das alles heißt. Ja gut. Ich finde das für ein Zweitligastadion klar, wenn man sich jetzt, mein Gott, in 10, 15 Jahren irgendwann mal, wobei der Zug, also die Tendenz ja eher in die andere Richtung geht, sollte man nochmal regelmäßig erste Liga spielen, dann ist das vielleicht wieder ein anderer Schnack, aber jetzt gerade sind um die 30.000 für einen Zweitligaschein von einem Verein, der regelmäßig so in den Top 25 ist, also nur oberes Drittel der zweiten Liga, ist das ja vollkommen fein, also da braucht man ja eigentlich auch, also, ne, die Leute kommen ja nicht wegen des Fußballs, sie kommen ja einfach wegen des Namens St. Pauli und weil ein Spiel bei St. Pauli zu einem Trip von einem sportbegeisterten oder sportinteressierten, im besten Fall Touristen, einfach noch ein bisschen dazugehört, ne?
Jo, ja, verstehe ich.
So.
Ich meine, ich war ja auch schon als Tourist mal am Millantor.
Ja. Ich wollte damit nicht auf die Füße treten und sagen, dass du da jetzt nicht reinpasst oder so, aber.
Nee, nicht im Spiel, sondern einfach so mal.
Ach so. Also hast du eine Führung gemacht oder was?
Nee, so halb. Ich meine, das war in unserer Aufstiegssaison, da war ich in Hamburg und da waren wir auf St. Pauli und wollten halt vorbeischauen Und da hat mein Großvater irgendeinen Typen, der da geahlt hat, so geredet, dass wir zumindest mal kurz reinschauen dürfen und ein Foto machen dürfen. Weil an dem Tag gab es nämlich keine Führung.
Okay.
Es war alles eine ziemlich spontane Sache. Aber klar, ich meine, wenn man tatsächlich so, weil St. Pauli ist ja auch eine überregional bekanntere Verein.
Ja.
Niemand fährt nach Bielefeld, um Arminia mal zu sehen, wenn er nicht gerade Fan
Nee,
ist.
eher nicht.
Ohne jetzt Arminia auf den Fuß zu treten.
Also wir sind ja sogar wahrscheinlich international weit bekannter als so manch anderer Zweitligist. Also.
Das ist natürlich wahr. Ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich, aber.
Ja, es ist halt der Spagat, den du machen musst, ne?
Ja.
Also jetzt, ne, zuletzt mit unserer USA-Reise letzten Sommer und so. Sind halt Sachen, die kann man machen, muss man aber nicht. Aber das würde jetzt zu weit führen. Also bist du jetzt am Samstag das erste Mal wirklich bei einem Spiel, oder habe ich das falsch
Nee,
verstanden?
ich fahr fast jedes Jahr zum Fördern hin.
Ach so.
Ich war letztes Jahr beim lustigen 3-0 da. Ich war vor ein paar Jahren beim lustigen 2-3 da. Das einzige wirkliche Spiel, wo wir mal nicht auf die Fresse gekriegt haben, wenn ich da war, war dieses 1-1 am Saisonabschluss vor 2 Jahren.
Ja, das war so ein friedlicher
Genau.
Sommerkick, ne? Alle waren so zufrieden mit dem, wo sie standen.
Genau.
Keiner war abgestiegen, keiner hatte irgendwie noch Ambitionen nach oben hin.
Richtig. Das Interessanteste an dem Tag war, dass gleichzeitig Bielefeld gegen Braunschweig 6-0 gewonnen hatte. Oder jeder die ganze Zeit irgendwo am Handy mal geschaut hat nach den Ergebnissen. Aber das war, sowas würde ich mir auch wünschen. So ein 1-1, wo keinem wird wehgetan, keiner wird verletzt, alles friedlich, damit wäre ich einverstanden.
Ja, keiner wird verletzt, spricht aber auf jeden Fall, ist ein guter Wunsch für beide unsere Teams. Also wir haben ja auch ein paar Angeknackste. Ja, also müssen wir einfach eine offene Partie, es muss nicht wirklich nur so spannend werden wie in Bochum, weil ich habe echt gezittert, dass die uns da trotzdem noch, auch als irgendwann 3-1 stand und die Zeit ablief, habe ich gedacht, wir sind auch schon 3-3 in Bochum rausgegangen. Da ging es aber ein bisschen offener zu, also ein bisschen mehr Schlagabtausch-mäßig.
Wobei man sagen muss, finde ich, dass Bochum aktuell eine der Mannschaften in der zweiten Liga ist, die wirklich sehr guten Fußball spielen. Die es halt nicht in Ergebnisse umwandeln können.
Ich wollte gerade sagen, das haben sie am Montag nicht so gezeigt. Also klar, das sah bis zur 16er Linie oft ganz gut aus. Und
Genau.
wir haben die auch echt gut zum Schuss kommen lassen zwischendurch. Aber irgendwie ist da auch gerade ein bisschen der Wurm drin. Also da geht die Spirale auch eher gerade abwärts als aufwärts.
Ja, da fehlt halt irgendwo ein Bindeglied zwischen den eigentlich ziemlich guten Stürmer, Hinterseher zum Beispiel oder Kruse und dem Mittelfeld. Aber das soll nicht mein Problem sein.
Der hat ja sein Tor gemacht gegen uns. Also dessen Bilanz ist in Ordnung. Der kann am Ende des Tages sagen, er hat seinen Job gemacht. Gut. Danny, hast du noch irgendwas loszuwerden? Ansonsten bin ich meine Themen durch. Wir sind von der Zeit wieder so ungefähr in unserem Maß, das wir uns so mal vorgegeben haben, auch wenn wir das nie wirklich einhalten. Sind wir alles losgeworden?
Ich denke schon. Achso, eine Sache, die ich noch vielleicht anmerken wollte, jetzt nicht direkt euch betrifft, aber ich wollte es einfach loswerden. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ihr kriegt ja den halben Gästeblock für eure Fans. Und gleichzeitig zur Meldung, dass der halbe Gästeblock für eure Fans reserviert wird, haben wir die Meldung rausgegeben, dass wir uns, also die nahezu gleichzeitig hat euer Verein getweetet, Fürth braucht nicht den ganzen Gästeblock, also gibt es noch Karten für uns. Und wir haben getweetet, der Gästeblock für uns ist ausverkauft. Und das finde ich tatsächlich nicht okay, dass man da halt weniger Karten bestellt und an denen freigibt, während gleichzeitig es offensichtlich noch eine Nachfrage gibt bei uns, die aber nicht abgerufen werden kann. Das sollte.
Moment, nochmal ganz langsam für mich. Also, wir haben von vornherein euch ein geringeres Kontingent zugewiesen als.
Nee, wir haben nur das halbe Kontingent abgerufen. Also
Ja.
wir haben von vornherein gesagt, ihr habt auch nur die Hälfte, also könnt ihr die andere Hälfte haben.
Ja.
Und gleichzeitig anscheinend hat sich da jemand verkalkuliert, aber wir haben halt unsere Hälfte ausverkauft. Aber damit hat keiner gerechnet und deswegen müssen jetzt einige von uns daheim bleiben, weil unser Verein schon von vornherein nicht die ganzen Tickets bestellt hat von euch.
Ach so, also liegt der Fehler eher bei eurer Seite.
Ja, absolut,
Ach
natürlich.
so, okay, das war mir jetzt zu viel hin und her.
Wir können
Okay.
das noch, aber
Okay,
das
also.
wollte ich nur losgeworden haben, weil ich tatsächlich auch persönlich betroffen bin.
Ja.
Ich bin jetzt am Samstag dann im Sitzplatzblock, weil die Stehplatztickets ausverkauft waren.
Okay.
Was halt tatsächlich eigentlich nicht geht, dass man also von unserer Seite aus, dass man zu wenig Tickets abruft, als eigentlich verfügbar wären. Sollte man vielleicht dann die nächsten Jahre wieder überdenken.
Ich wollte gerade sagen, weil das kann man ja kurzfristig immer noch ummünzen. Also das ist bestimmt das geringste Problem, dann diese variable Absperrung da irgendwie noch mal zu versetzen. Und wir kriegen die hier auf jeden Fall noch los. Also oder ziemlich sicher auf jeden Fall. Und sonst bleiben vielleicht nicht 100 Plätze leer oder was.
Deswegen, ich finde halt so eine gute Lösung wäre, dass man am Tag vorm Spiel sagt, ihr könnt hier noch Tageskarten verkaufen, wir haben nur einen Dreiviertelblock voll.
Ja.
Aber dass man halt irgendwie 1,5 Wochen vor Spiel schon sagt, okay, wir haben die Hälfte ausverkauft und wir wollen die andere Hälfte nicht, das ist nicht schön.
Okay. Ja. Dann weg von der Partie. Ich weiß nicht, hörst du Podcasts regelmäßig?
Selten eigentlich. Ich höre ab und zu, ich mache ja ab und zu und höre regelmäßig den englischen Zweitliga-Podcast von Matthew. Weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Ansonsten relativ wenig.
Okay. Nee, weil ich hatte mir das letztens mal so angewöhnt, so bei Gästen mal nachzufragen, was sie so an Podcasts empfehlen können. Dann sag mir doch mal genau, wie heißt der genau?
Der heißt eigentlich, den kann man auch auf Spotify anzufinden, Zweite Bundesliga-Podcast. Ich glaube, ich schaue mal schnell auf Spotify. Genau, einfach nur Zweite Bundesliga-Podcast und da steht drin von Johnny Walsh, aber der kann den aktuell nicht mehr machen. Und den macht jetzt Matthew Caragich und der macht das ziemlich gut und ist halt auf Englisch und ist halt ein allgemeiner Roundup vom aktuellen und letzten Spieltag und finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht.
Ja, dann kann man da doch auf jeden Fall mal reinhören. Meine Empfehlung heute geht an den Podcast Durch die Gegend. Das ist ein Konzept, wo jemand sich mehr oder minder prominent, also nicht jeder Name sagt einem was, aber der ein oder andere bekannte Name ist da schon dabei. Und das Konzept ist, dass er sich den oder diejenige schnappt und meistens in einem Viertel, wo der Gast dann eher zu Hause ist oder sich öfters aufhält, damit ihm einfach rumläuft, über aktuelle Themen oder die Karriere mit ihm spricht und dann zwischendurch immer so, hier drüben, weiß ich nicht, da trinke ich immer meinen Kaffee, wenn ich mittags nach einem Meeting dahin gehe oder keine Ahnung was. Mhm. Ist halt ganz nett, wenn man vor allem selber, also ich höre viel Podcasts, wenn ich mit dem Hund draußen bin, wenn man dann selber rumläuft und die Leute, mit denen man zuhört, auch rumlaufen, das hat irgendwie so einen angenehmen Flow. Also durch die Gegend. Ich verlinke beides mal in den Shownotes. Gut, Danny, dann jetzt aber wirklich danke dir für deine Zeit. Wir gucken mal, ob wir uns Samstag persönlich sehen, auf dem Bier zumindest. Und ansonsten sprechen wir uns nächste Woche, wie es denn so gelaufen ist.
Jo, viel Spaß am Samstag im Stadion. Wenig Erfolg, aber viel Spaß. Und wir hören uns definitiv spätestens nächste Woche. Bis dann.
Alles klar, schönen Abend, ciao.